D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Platz. Platz. Jetzt mach Platz. Ach komm, Lucky. Mach Platz. Einer der größten Fehler in der Hundeerziehung, ne? Kommandos immer und immer und immer wieder wiederholen. Nachdem ja ein US-Psychologe sagt, Hunde wollen nicht umarmt werden, sagen wir, was Hunde sonst noch alles nicht mögen und was Herrchen und Frauchen noch häufig falsch machen bei der Hundeerziehung. So gegen 10 vor 7 machen wir das. Dann heute ja wieder Streiktag im öffentlichen Dienst. Pascal, gut hierher gekommen?
Ja, durch den Park, aber Bus und Bahn sehe ich dir ja sowieso nie.
Ja, okay. Also bei mir, ich war ein bisschen Stau halt, ne?
Ja.
Okay. Wir haben unseren Reporter losgeschickt, um traurige Seelen an Bus- und Bahnhaltestellen einzusammeln. Und er hat dann einfach die Leute dahin gefahren, wohin sie wollten. Einzige Bedingung war, sie mussten ihm im Gegenzug ihre Streik-Leidensgeschichte in sein Mikrofon erzählen. Die Storys seiner Mitfahrer hören wir jetzt gleich in der Redaktionskonferenz am Mittwoch mit dem Studio Pascal Fischer.
Hallöle.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Flieger annulliert. Bus kommt nicht. Straßenbahn fällt aus. Es war für viele von euch wahrscheinlich nicht einfach, zur Arbeit oder zur Uni oder zu Freunden zu kommen heute. Gestern auch schon zum Teil. In vielen Städten und an Flughäfen wurde und wird gestreikt. Innenminister Thomas de Maizière hält das Ganze für unverhältnismäßig und ärgerlich. Ärgerlich zumindest findet das auch unser Tagesreporter Stefan Beuting. Und deswegen ist er heute losgezogen, wollte nicht über Streiks berichten, sondern mit anpacken. Und helfen.
Gut, okay, wie kann ich dir helfen?
In welche Richtung fährst du denn?
Ja. Wo du hin willst.
Ich muss Richtung Südstadt. Klotwigplatz wäre gut.
Herrlich, okay. Kannst du das Mikro halten? Wer hier jetzt an diesem Tag an den ganzen Bushaltestellen und Bahnhaltestellen verzweifelt wartet, ob vielleicht doch noch ein Bus kommt. Die Leute haben das doch wirklich nicht verdient. Denen helfen wir heute. Ich glaube, da sind schon zwei Leute. Es ist hier die 132er Linie.
Wartet ihr auf den Bus? Könnte sein, dass der heute nicht kommt, ne?
Deutschland im Warnstreik. Busse und Bahnen bleiben in den Depots, Straßen sind verstopft. Und ich will helfen. Schön und gut, aber ungewohnt ist das schon. An die Bushaltestelle fahren, anhalten, fragen.
Kann ich euch helfen? Wollt ihr einsteigen?
Doch dann klappt das ganz gut. Insgesamt nehme ich an dem Tag 5 Leute mit. Einer von ihnen ist Sachin. Er ist auf dem Weg in die Innenstadt.
Ich bin Koch im Merkur Hotel in der Friesenstraße.
Ja.
Und fahre gerade zur Arbeit.
Ja, so wie Sachin geht es heute vielen. Ankommen ist grundsätzlich möglich, doch entweder bist du vollkommen unpünktlich oder du machst es nach seiner Methode.
Also normalerweise fahre ich, wenn ich um 13.30 Uhr anfangen muss, um 12.20 Uhr los. Dann bin ich so gegen 13 Uhr da und habe noch eine halbe Stunde. Und heute bin ich um 10:45 losgegangen. Und war um 12.30 Uhr, bis du kamst, erst in der Nähe vom Klotwigplatz, wo ich normal 15 Minuten brauche. Also eine Stunde habe ich gebraucht für 15 Minuten mit 2 Bussen.
So richtig sauer ist heute trotzdem niemand, auch Sachin nicht. Aber für ihn persönlich als Koch käme Streiken nie in Frage.
Ich arbeite zwar für meinen Chef, aber koche ja für den Gast. Und der Gast kann ja nichts dafür, dass mein Chef so tickt, wenn du zu mir zum Essen kommst. Kann ja nicht sein, dass du nur einen halben Fisch mit einer Kartoffel kriegst, nur weil mein Chef nicht der Meinung ist, mir mehr zu bezahlen und ich streike oder so. Und hier ist das Hotel. Genau pünktlich.
Jawohl, vielen, vielen Dank. Ist mein Tag heute gerettet.
Nachdem ich Sachin abgesetzt habe, will ich wieder raus aus der Stadt, um Leuten beim Reinfahren zu helfen. Aber die Straßen sind total verstopft. Und, ehrlich gesagt, auch ich verstopfe. Gut für die Bilanz ist es, als ich an einer Ampel stehe und zwei Leute an der Bahnhaltestelle sehe. Da kommt heute ganz sicher keine Bahn mehr.
There's a strike. They won't do the service today.
Yeah. Die Info auf der großen Anzeigetafel hatten sie nicht lesen können. Mitfahren bei mir wollen sie aber auch nicht.
Also ich muss nach Rondorf, nach Hause.
Ja.
5 Minuten später, Linie 132. Zwei Frauen an der Bushaltestelle. Eine mit Einkäufen. Die andere mit einem Fußproblem.
Ich habe Unauge.
Hühnerauge? Okay, ja.
Beide richtig froh, dass sie mitfahren können. Und jetzt, wo es rausgeht aus der Stadt, fließt auch der Verkehr wieder.
Wie findet ihr das, dass gestreikt wird?
Ganz ehrlich?
Ganz
nicht
ehrlich.
Gut. Ich habe nächste Woche Abschlussprüfung zur eingetragenen Kauffrau. Und wenn die nächste Woche streiken, weiß ich nicht, wie ich zu meiner Prüfung kommen soll.
Klar, Ärger im Kleinen. aber insgesamt viel Verständnis für alle, die im öffentlichen Dienst was leisten. Ja, so kann man das zusammenfassen.
Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen Busfahrer, das ist wirklich ein stressiger Job.
Aber eine Frage bleibt doch. Katrin, stellt sie, kurz nachdem ich sie auf dem Rückweg in die Innenstadt an einer Bushaltestelle mitnehme. Wenn diese Streiks mehr sind als ein Ritual, dann könnte man doch vorm Draufhauen erstmal verhandeln, oder?
Wir sind ja noch in dem Stadium von Warnstreiks. Es ist ja noch gar nicht, die Verhandlungen sind ja überhaupt nicht festgefahren. Du hast gesagt ja selber, ich hoffe auf eine schnelle Einigung und so weiter. Und er sieht das ja eigentlich als Katalysator für eine schnelle Einigung. Das
kann ich nicht überlassen. Vielleicht steckt da eine Logik hinter, ne?
Die würde ich mir gerne erklären lassen.
Tja, welche Logik steckt dahinter? Vielleicht mal bei Klaus Weselski nachfragen. Der hat zwar mit diesen Streiks nichts zu tun, aber der kennt sich ja aus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Beziehung zu haben, das ist ja super, ne? Eine Freundin oder ein Freund. Das einzig Doofe ist, man darf dann nicht mehr bei Tinder mitspielen. Also zumindest mögen das viele Partner nicht. Und ich zum Beispiel habe kein Tinder auf meinem Handy. Wobei es bald was Neues geben könnte bei Tinder für alle, Pascal Fischer. Diese neue Funktion ist ein Gruppenchat. Was ist da los?
Ja, das Ganze nennt sich Tinder Social. Das probiert die Dating-Plattform gerade in Australien aus. Funktioniert eigentlich wie im Einzel, nur halt in Doppel-, Trippel- oder Quadruppel. Mhm. Du hast einen neuen Button in der App. Du wählst dann deine Facebook-Freunde aus, die als Team sozusagen attackieren wollen. Dann legst du ein Gruppenprofil an und dann können im Grunde zwei Gruppen miteinander chatten, Treffpunkte ausmachen und so weiter. Los geht's.
Und was soll das Ganze?
Ja, Tinder für Orgien schoss einem DJ in Australien gleich durch den Kopf. Ich würde diese Bedenken gerne mal ein bisschen beiseite wischen. Sagen wir, ich werde immer weggewischt auf Tinder als Einzelperson. Hm. Dann kann ich doch im Schutz der Gruppe eher mit Frauen chatten und habe mehr Kontakt und weniger Frust. Mehr Interaktion findet Tinder sicher auch gut. Und wenn du jetzt aber eine wirklich coole Sau wiederum bist, die allein höhere Ferkeleiquoten erzielt, die Gruppen verfallen nach 48 Stunden. Das heißt, dein peinlicher Kumpel ist dann auch kein Klotz mehr am Bein.
Okay, wie geht das jetzt da weiter?
Ja, erstmal gibt es einen Test in Down Under, aber steht wohl bald weltweit für die Betten bereit.
Tinder Social, Infos über die neue Funktion in D-Radio Wissen von Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Beim MI6 in Großbritannien, da arbeitet bekanntermaßen James Bond, genau, 007. Bei der CIA in den USA arbeitet unter anderem Carrie Mathison aus Homeland. Und beim BND hier bei uns, tja, da gibt es eigentlich keine berühmte Film- oder Serienfigur, zumindest fällt mir keiner ein. Den Chef des Bundesnachrichtendienstes, den kennt eigentlich auch kaum einer. Gerhard Schindler war das bisher und zum 1. Juli kommt Bruno Kahl. Aha, was bis hierhin wie eine stinklangweilige Personalie klingt, ist dann aber doch recht spannend, denn der Wechsel an der Spitze unseres Auslandsgeheimdienstes wird von der Bundesregierung nicht begründet. Da schweigt sie einfach. Falk Steiner im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio in Berlin. Der Vorgänger ist 63. Könnte es nicht einfach sein, dass er in Rente geht?
Ja, das könnte natürlich sein, aber ganz so einfach ist es nicht, denn er ist ja als BND-Präsident für eine Amtszeit ernannt worden und diese Amtszeit, die würde tatsächlich erst in 2 Jahren enden und deswegen ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, er wird vorzeitig abberufen und ein neuer Mensch wird installiert. Eben jener Herr Kahl, 53 Jahre Verwaltungsjurist, seit 2000 ist er bereits mit Peter Altmaier, dem Chef des Kanzleramtes, bekannt und ja, nun hat dieser sich entschieden, Herrn Kahl eben zum neuen BND-Präsidenten zu machen.
Was hat denn der Alte dann falsch gemacht?
Ja, also es ist gar nicht so leicht zu sagen, was genau er denn falsch gemacht hat. Klar ist aber auf jeden Fall, als Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat er auf jeden Fall die Verantwortung für das, was im BND falsch gelaufen ist, zumindest unter seiner Amtszeit. Und da ist ja einiges falsch gelaufen. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, NSA, da ist einiges weder zu ihm durchgedrungen, was da schiefgelaufen ist, noch ins Kanzleramt. Und das ist natürlich ein Problem. Nur ob das jetzt wirklich der Grund war, dass er jetzt gehen muss, das würde ich doch ein wenig in Frage stellen.
Dann wollen wir mal den Neuen besser kennenlernen. In England haben wir MI6 und an der Spitze sitzt M, wissen wir aus den James-Bond-Filmen. Wer ist der neue K bei uns?
Ja, also ich muss schon sagen, mit diesen Figuren hat er herzlich wenig zu tun. Er ist dann eher, sagen wir mal, nüchterner Jurist. Nicht besonders auffällig. Würde man ihm in der U-Bahn begegnen, würde man vermutlich nicht auf die Idee kommen, dass dieser Mann BND-Präsident sein könnte. Aber ganz klar ist, er ist innerhalb dieses Verwaltungs- und Regierungsbetriebes sehr, sehr erfahren. Und deswegen ist wohl auch die Wahl auf ihn gefallen. Er ist nicht nur ein enger Vertrauter von Wolfgang Schäuble, dem Finanzminister. Er war dessen Büroleiter, er war Leiter dessen Leitungsstabes im Innenministerium und arbeitet heute für ihn im Finanzministerium als Abteilungsleiter, sondern er ist auch wirklich ein sehr erfahrener Manager von Politik, kann man wohl sagen. Und das ist wohl das, was Peter Altmaier jetzt an ihm so schätzt, dass er gesagt hat, dich mache ich zum BND-Präsidenten.
Nach all den Affären wurde da jetzt nur der Kopf ausgetauscht oder muss da noch mehr kommen?
Es wird mehr kommen und das ist tatsächlich auch ganz interessant. Zum einen wird da der Kopf ausgetauscht, ganz offensichtlich, zum 1. Juli. Aber dann geht es auch noch darüber hinaus, denn der BND bekommt zum einen veränderte gesetzliche Grundlagen. Das wurde heute noch einmal bekräftigt, dass das auch wirklich so kommen soll. Denn es gibt ja einige Probleme in dem Bereich, was er denn darf und was er nicht darf. Das soll klar geregelt werden. Und dann als zweites, der BND wird umstrukturiert. Er wird wesentlich mehr mit Internet- und Digitalthema machen dürfen in Zukunft und auch sollen. Und genau dafür braucht er mehr Personal, mehr Mittel. Das nennt sich zum Beispiel strategische Initiative Technik, ganz klassisch in Behördendeutsch. Aber da geht es darum, dass wirklich wesentlich mehr dort getan wird und dass das auch mit mehr Leuten und mehr Technik stattfindet. Kostet Geld, braucht Köpfe, nicht ganz so einfach zu managen. Und dann ist ja noch so eine ganz kleine Baustelle. Der BND soll ja eigentlich umziehen von Pullach nach Berlin, also Pullach bei München. Und das ist natürlich noch ein bisschen was. Da gibt es auch noch ein paar Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich weiß, jetzt kannst du nur mutmaßen, aber wie ist das denn, wenn beim Geheimdienst ein neuer Chef kommt? Bekommt er dann so ein altes, rotes Buch übergeben und kann sich in die tiefsten Geheimnisse einlesen? Da steht dann drin, wo schon mal Aliens bei uns gelandet sind oder welche Affären Gerhard Schröder in seiner Kanzlerzeit hatte?
Ja, ich glaube, wenn ein BND-Chef wüsste, welche Affären Gerhard Schröder in seiner Kanzlerschaft gehabt hätte, dann würde was schiefgelaufen sein, denn der BND soll ja das Ausland aufklären und nicht das Inland. Aber ganz klar, diese Übergaben funktionieren nicht zwangsläufig immer reibungsfrei. Schindler zum Beispiel hatte damals überhaupt keine Übergabe im eigentlichen Sinne. Da gibt es auch nicht diese rote Kladde oder sowas, sondern da wird dann tatsächlich eigentlich eingearbeitet durch die Abteilungsleiter, durch eben das Kanzleramt und dann wird geschaut, wo noch offene Fragen sind. In diesem Fall kann das tatsächlich ein bisschen organisierter abgehen, denn Schindler ist noch nicht weg, Karl ist noch nicht da. Das heißt, irgendwie könnten sie innerhalb der nächsten 2 Monate sich mal zusammensetzen. Andererseits, Karl wird genau bis zum letzten Tag auch noch im Finanzministerium arbeiten müssen, könnte also auch wieder etwas holprig werden.
Falk Steiner im D-Radio-Wissen Hauptstadtstudio in Berlin über den neuen Chef des Bundesnachrichtendienstes. Der startet am 1. Juli.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz.
Hunde mögen keine Selfies. Oder liegt es vielleicht doch an der Umarmung bei den Selfies? Hier ist D-Radio-Wissen am Mittwochabend. Ein US-Psychologe hat Fotos ausgewertet. Fotos, auf denen Hunde umarmt werden, geknuddelt werden. Und das Ergebnis ist, für die meisten Hunde scheinen Umarmungen purer Stress zu sein. Auf über 80% der Bilder zeigen die Hunde mindestens ein Anzeichen von Angst oder von Stress. Susanne Kautz, Hundetrainerin und offiziell bestellte Hundesachverständige. Selfies mit Hund, machst du sowas?
Selfies mit Hunden, ja klar, mache ich sowas auch, aber ich umarme meine Hunde dabei nicht. Ich halte immer ein bisschen Abstand dabei und ich finde eigentlich viel schöner, wenn der Hund mich anschaut und ich meinen Hund anschaue. Und davon mache ich natürlich sehr gerne Fotos, aber ich drücke den jetzt nicht an mich ran.
Ist ja auch oft so, wenn man dem Hund sehr nahe kommt, dann neigt er sich gerne auch ein bisschen zur Seite. Ist das schon ein Zeichen von, oh, das ist mir unangenehm?
Ja, genau. Das ist sehr ähnlich wie bei uns. Also wir merken auch, wenn wir einem Menschen auf die Pelle rücken und er geht so einen Schritt zur Seite, dann ist ihm das zu nah. Auch Hunde haben eine Individualdistanz, genau wie wir Menschen auch. Und wir gehen in deren Raum rein, wenn ich sie umarme. Sie möchten das vielleicht in dem Moment gar nicht.
Jetzt haben wir dann das Selfie gemacht, gucken uns das Foto an und sehen, oh, der Hund sieht aber komisch aus, der hat die Ohren total angelegt. Was sind denn die typischen Zeichen für Angst oder Stress bei Hunden?
Ja, diese angelegten Ohren und dieses Wegneigen, also der Hund möchte gar nicht zu mir hin, sondern eher ein Stück weg. Das sieht man auf diesen Fotos sehr oft. Auch, dass Menschen den Hund dann irgendwie küssen wollen und der Hund macht so ein bisschen ein angewidertes Gesicht. Die Augen gehen manchmal ein bisschen zu, manche fangen an zu hecheln und drehen auch wirklich bewusst den Kopf zur Seite, also dass sie das gar nicht wollen.
Gehen wir mal weitere Fehler durch, die Herrchen und Frauchen oder auch Freunde von Hundebesitzern leider immer wieder machen. Erstens, den Hund voll labern. Wieso sollte man das nicht machen?
ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm. Also meine Hunde müssen sich auch ganz oft Dinge anhören, die ich jetzt gerade vielleicht nicht an jemand anders loswerden kann. Ich darf halt nicht damit rechnen, dass irgendetwas zurückkommt an Feedback. Schwierig ist es, wenn ich den Hund gleichzeitig noch erziehen will. Das heißt, ich rede auf meinen Hund während des Spaziergangs ein und dann soll er plötzlich aber gehorchen. Hm. Der Hund merkt dann oft den Unterschied nicht. Ich rede gerade mit ihm und jetzt soll er aber irgendetwas für mich tun. Die Kommandos gehen ganz oft dann unter.
Bleiben wir mal bei den Kommandos. Wir kennen das alle, ne? Sitz, 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 jetzt Sitz, Sitz. Jedes Kommando 5 bis 10 Mal wiederholen, bis dann was passiert, wenn überhaupt was passiert. Ist extrem falsch, ne?
Also wenn ich möchte, dass mein Hund beim ersten Mal kommt oder beim ersten Mal sich hinsetzt, sollte ich das Kommando nicht wiederholen. Ich vergleiche das ganz gerne, wenn ich Kinder zum Essen rufe, dann möchte ich auch nicht 5-mal rufen, sondern ich möchte 1-mal rufen. Wenn der Hund aber weiß oder das Kind, ach, Mama ruft eh noch 5-mal, wieso soll ich denn beim ersten Mal kommen? Sondern dann wird das Kommando tatsächlich erst dann ausgeführt, wenn eine gewisse Tonlage da ist, wenn man irgendwie strenger oder lauter wird. Und so möchte man ja eigentlich nicht mit seinem Hund umgehen, sondern eigentlich möchte man 1-mal freundlich rufen und der Hund kommt gerne. Also darf ich es gar nicht wiederholen und dann passiert dieser Fehler dann auch nicht mehr.
Was man auch immer wieder sieht, so der Hund wird an der Leine rumgerissen, wenn er nicht gehorcht. Sag was dazu.
Das finde ich sehr respektlos. Also der Hund darf auch mal an der Leine ein bisschen träumen oder mal in seiner Gedankenwelt sein und dann rupfe ich den einfach so rum. Das geht für mich gar nicht. Ich kann, genauso wie ich das auch bei Menschen mache, kurz ansprechen, komm, wir gehen, oder ihn kurz mit dem Namen ansprechen, hey, ich möchte jetzt was von dir, und dann das Kommando ihm sagen und nicht einfach rupfen und dann einen Fuß hinterher brüllen. Das finde ich total unfair.
Wie ist das, wenn Menschen auf einen Hund zustürmen, selbst wenn es der eigene ist, also so ganz freudig, mit breitem Grinsen, man meint es eigentlich nur lieb, auch manchmal scary für das Tier?
Ja, ganz oft gruselig, wie auch da wieder diese Individualdistanz, die der Hund da auch hat. Ich stürze nicht einfach auf den Hund zu. Schöner ist, ich lade ihn ein. Das heißt, ich mache schon gern eine offene Körperhaltung, die Arme ruhig zur Seite, gerade bei kleinen Hunden oder jungen Hunden. Ich gehe in die Hocke, ich breite die Arme auseinander und dann spreche ich den Hund an und freue mich, wenn er auf mich zukommt. Das ist viel freundlicher. Der Hund kann dann selber entscheiden, wie schnell er kommt. Die meisten Hunde mögen Menschen und kommen sehr gerne. Aber es ist respektvoller, als wenn ich als großer Mensch mich jetzt über einen Hund beuge, direkt mit der Hand ihm auf den Kopf tatsche. Das mögen sehr viele Hunde überhaupt nicht. Dieses angefasst werden oben auf dem Kopf oder im Gesicht. Und da finde ich, sollte man dem Hund die Chance lassen oder auch die Wahl lassen. Kommst du jetzt zu mir, um jetzt nur als soziale Geste zu fungieren? Nicht um das Kommando auszuführen, da sollte er schon kommen. Aber wenn ich sozial mit meinem Hund umgehen möchte, dann frage ich ihn, hey, möchtest du auch zu mir kommen? Ich würde gerne mit dir ein bisschen kuscheln. Und der Hund darf dann auch sagen, nee, du jetzt gerade nicht.
Du hast auch eine Katze. Darf ich die wenigstens umarmen und knuddeln?
Also mit meiner Katze wirst du das nicht können. Also die entscheidet tatsächlich selber. Wenn sie gekuschelt werden will, kommt sie. Und das dürfen meine Hunde auch. Und wenn ich meine Katze auf den Arm nehme, findet sie das gruselig. Also sie möchte das gerne selber entscheiden und darf natürlich auch jederzeit wieder gehen. Und das Recht haben meine Hunde auch. Sie dürfen gerne kommen. Sie dürfen gerne tatsächlich mit zu mir auch auf die Couch, wenn ich das möchte. Aber sie dürfen auch jederzeit gerne gehen.
Hundetrainerin und Katzenversteherin Susanne Kautz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Old School Society. Der Name, der klingt so ein bisschen wie Club der Toten Dichter, oder? Ganz harmlos. Dahinter stecken aber mutmaßliche rechtsradikale Terroristen, die ab heute in München vor Gericht stehen. 3 Männer und 1 Frau sind angeklagt. Sie sollen einen konkreten Anschlag auf ein Flüchtlingsheim geplant und sich über Social Media organisiert haben. Thies Maaßen in München. Die Bundesanwaltschaft, die sagt, dass die Pläne der Angeklagten sehr, sehr konkret gewesen seien. Was haben sie denn konkret geplant?
Konkret haben sie einen Anschlag im sächsischen Borna geplant. Dort war für Anfang Mai letzten Jahres ein Treffen anberaumt und dann wurde den Leuten, die dorthin kommen sollten, übers Internet schon gesagt, ja, kommt in unauffälliger schwarzer Kleidung, kommt nüchtern. Und daraus schließt die Bundesanwaltschaft, dass eben an diesem Treffen in einer kleinen Siedlung, in einer Gartensiedlung, dass dort dann auch konkrete Pläne umgesetzt werden sollten, ein Anschlag auf ein Flüchtlingsheim im Raum Borna.
Was ist jetzt heute am ersten Verhandlungstag passiert?
Natürlich wurde zuerst mal die Anklageschrift verlesen und dann kamen zwei Angeklagte zu Wort. Zum einen Olaf O. aus Bochum, der hat sich zu seinem persönlichen, ja, zu seinem Leben, zu seinem beruflichen Werdegang und so weiter ausgelassen. Und danach auch Markus W., das war der sogenannte Vizepräsident der Old School Society. Auch er hat sich zu seinen persönlichen Verhältnissen eingelassen. Das heißt, es gab noch keine Aussagen zur Sache oder zu den Anschuldigungen. Damit soll es beim übernächsten Verhandlungstag, der wird aber erst Anfang Mai sein, damit soll es da losgehen.
Kannst du ein bisschen beschreiben, was das für Leute sind, die da angeklagt wurden? Aus welchem Hintergrund kommen die?
Also von den zwei Angeklagten, die wir heute gehört haben, da muss man sagen, das sind gescheiterte Existenzen. Einer ist ein regelrechter, Klischee-Nazi, also Typ Türsteher, glatt rasiert, gepierst, Tätowierungen, die nur so halb verdeckt wurden von seinem roten Hemd und der schwarzen Krawatte, die er dazu getragen hat. Also wirklich Klischee, muss man sagen. Einer, der auch dann sehr aufbrausend wirkt, wenn es nur kleine Nachfragen gibt. Und auch beruflich gescheitert, Ehe gescheitert, 3 Kinder von 3 verschiedenen Frauen, zu keinem davon Kontakt. Das ist Markus W., der sogenannte Vizepräsi und auch der sogenannte Pressesprecher der Old School Society, der Olaf O., der sich heute geäußert hat, ist einer, der hat bei Opel Bochum am Band gearbeitet, bis ihn dann ein Gehirntumor offensichtlich völlig aus der Bahn geworfen hat, beruflich am Ende, aber auch privat am Ende, finanziell am Ende. Seine Wohnung muss völlig vermüllt gewesen sein, als die Polizei dort anrückte. Die haben erstmal das Gesundheitsamt geholt. Also das sind schon sehr gescheiterte Existenzen, was sie aber nicht weniger gefährlich macht. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie da nicht auch gewalttätig und ihre Anschlagspläne dann auch in die Tat umsetzen würden.
Weiß man, ob diese Gruppe jetzt zerschlagen ist, die Old School Society, und wie groß sie eigentlich ist oder war?
Sie war auf jeden Fall größer. Es gab ja um einiges mehr Beschuldigte. Ich glaube, bis zu 11 waren es. Und es wird auch weiter ermittelt. Es gibt ja weiterhin oder wieder, muss man sagen, eine Facebook-Gruppe Old School Society. Aber wer da dahinter steckt, das weiß man nicht. Ein Kollege heute hier am Gang hat gesagt, die Spuren führen wohl irgendwie zu einem Server nach Italien, aber da kann man wirklich nichts Genaueres dazu sagen. Ich denke grundsätzlich, dass die Gruppe zerschlagen ist und dass alle, die jetzt so ein bisschen auf diesem Trittbrett mitfahren, eher Trittbrettfahrer sind.
Die Wohnungsdurchsuchungen und die Festnahmen rund um die Old School Society, die waren im Mai vergangenen Jahres. Das kommt mir so vor, als hätte die Bundesanwaltschaft da relativ schnell gearbeitet. Wie kommt es, dass das so schnell ging?
Ja, sie sagt, es war eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bundesverfassungsschutz. Der ist ja wohl offensichtlich auf diese Gruppe aufmerksam geworden, hat dann das Bundeskriminalamt und auch die Bundesanwaltschaft informiert. Und die haben dann sehr lange oder über Wochen, wenn nicht Monate, mit Überwachung des Internets und auch mit der Telefonüberwachung diese Gruppe quasi ausspioniert. Und als es dann immer brenzliger wurde, dann hat man sozusagen zugeschlagen. Also wenige Tage, bevor dann dieser Anschlag wohl bestanden hat. Also da hat man sehr schnell reagiert, vielleicht auch oder vermutlich auch vor dem Hintergrund natürlich des NSU, wo wir ja wissen, dass die Ermittlungsbehörden und auch die Geheimdienste mehr als ein Jahrzehnt lang geschlafen haben und eben nicht drauf gekommen sind, was da in Wirklichkeit abgeht.
Könnte es mit einem Urteil genauso schnell gehen?
Nein, also heute wurden sogar nochmal, also eigentlich war bis Herbst angesetzt und heute wurden nochmal zusätzliche Verhandlungstage bis Ende November anberaumt, wobei der Richter gesagt hat, wenn alles normal läuft, dann sind wir auch früher fertig, aber es wurden jedenfalls schon mal Ersatztermine nochmal genannt. Aber es wird natürlich nicht so lange dauern wie beim NSU, der ja immer noch nicht vorbei ist und der Prozess geht ja jetzt dann ins vierte Jahr.
Thies Maaßen in München, wo heute der Prozess gegen Mitglieder der Old School Society losgegangen ist.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal, wann hattest du das letzte Mal einen 500-Euro-Schein in der Hand?
Ganz oft, nee, Quatsch, noch nie.
Echt nicht?
Nee.
Noch nie.
Warum auch?
Ja, wenn man so ein iPhone verkauft oder so, dann kommen immer dunkle Gestalten vorbei und die haben immer 500er in der Hand irgendwie. Ganz komisch. Das ist mir schon häufiger passiert. Aber die 500er, die sollen ja weg. Haben wir schon drüber berichtet hier in die Radio Wissen. Und jetzt passiert es so langsam, Pascal? Richtig?
Ja, das Handelsblatt meldet, die Europäische Zentralbank wird nächste Woche Mittwoch tagen und den teuersten Schein mittelfristig aus dem Verkehr ziehen. Wenn du jetzt denkst, Ralf, ich habe jetzt so viele 500er, hast du ja gerade zugegeben.
Nein, einen vielleicht mal, ja.
Und die wirst du nicht mehr los. Nein, die EZB denkt wohl an, die sollen unbegrenzt umtauschbar sein.
Okay, aber wie ist es umgekehrt? Also wenn ich jetzt so ein Ding schnell noch bunkern will, sagen wir mal aus Nostalgiegründen oder als Spekulationsobjekt, weil er mal mehr wert werden könnte, ja, kriege ich ganz einfach einen 500er noch bei der Bank jetzt?
Ja, da habe ich mal bei der Commerzbank nachgefragt. Natürlich sind die 5er, 10er, 20er eher ein Zahlungsmittel und die Banken und Automaten haben die auch vorrätig, aber eben auch den 500er. Etwa 3% dieser Scheine macht übrigens die Menge da aus. Der 500er gilt eher als Wertaufbewahrungsschein, so nennt man das. Kriminelle lieben den ja auch. Aber wenn du in die Bank gehst, also da wird erstmal niemand einen Hintergrundcheck von dir machen. Am Automaten gibt es sowas auch. Und selbst wenn die Druckerpresse bei ihm jetzt stoppt beim 500er, er ist immer noch weiter in Umlauf. Einige Batzen lagern nämlich noch in Tresoren. Und bis 2018 kommen deshalb noch immer frische Scheinchen in die Welt.
Also wir sagen tschüss 500er. Wenn er abgeschafft wurde, kann es sein, dass der Sammlerwert dieses Scheins dann irgendwann steigt. Also man könnte darauf spekulieren mit einem großen Vorteil. Weniger wert als 500 wird er nie sein.
Nee.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die große unter den Newcomern, unter den noch kleinen, aber die große von den allergrößten und sowieso die, ja, die Königin, Beyoncé, hat ja am Montag ein neues Album rausgebracht. Wir haben hier in der Radio Wissen drüber gesprochen. Lemonade heißt es. Eine große Aufregung seitdem, denn Beyoncé singt unter anderem darüber, betrogen zu werden. Und jetzt ist die Frage, meint sie damit, ja, vielleicht ihren Mann, Jay-Z, der mit wem fremdgegangen ist, mit Rita Ora, die hat schon gesagt, die Meldungen sind falsch, hat sie bei Twitter gepostet. Oder ist es Designerin Rachel Roy? Oder auch die Theorie, dass alles einfach nur ein großer PR-Gag ist. Wäre ja nicht zum ersten Mal so in der Musikszene. Professor Udo Dahmen, Direktor der Popakademie in Mannheim, würden Sie Musikern oder Künstlern empfehlen, durch solche Skandälchen auf sich aufmerksam zu machen, vor so einem Album-Release?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wenn man es so abgefeimt und nur kalkuliert berechnen würde, wäre es wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Es muss auf alle Fälle auf irgendeine Weise ein realistischer und realer Hintergrund dabei sein, der sich mit der Persönlichkeit des Künstlers verbindet. Nur dann ist es auf Dauer auch durchhaltbar und glaubwürdig. Einfach etwas zu erfinden und zu hoffen, damit durchzukommen, halte ich für sehr schwierig. Eigentlich gehört dazu immer so auch ein bisschen Realität im Hintergrund.
Ja gut, aber dann würde das ja bedeuten, dass die wirklich erfolgreichen Musiker die sind, die irgendwas mit Sex, Drugs oder Gewalt zu tun hatten mal in der Vergangenheit, oder?
Das muss ja nicht immer so sein und es gibt ja auch Bands, die haben damit nichts zu tun, auch sehr erfolgreiche Bands, wo man eher weniger aus dem Zusammenhang hört, also Coldplay ist zum Beispiel eine Band, da hat man nicht so einen Hintergrund und man findet sehr viele andere Beispiele auch. Es muss einen Zusammenhang geben für die Band, der sich auch dann entsprechend darstellen lässt.
Es muss ja aber trotzdem irgendwie knallen. Also womit erreicht man momentan die meiste Aufmerksamkeit im Musikbusiness? Weil nur nackt auf einer Abrissbirne schaukeln, das wird im Jahr 2016 nicht mehr funktionieren, oder?
Das alleine wird nicht reichen, obwohl das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil das haben wir ja auch erlebt. Vielleicht wird es 2016 nicht mehr reichen, aber es ist auch so, dass einmal wieder ein neues, junges Publikum für sich entdeckt, was die Grenzüberschreitung ist, die jeweilige im Image. Und das definiert auch jede Generation wieder neu für sich. Von daher werden wir sicher auch an bestimmten Stellen Wiederholungen erleben, weil es ist ja immer etwas, was an Tabus kratzt. Denken wir an Lady Gaga mit dem Fleischkostüm zum Beispiel, was auch so ein PR-Stunt war eigentlich und eben auch eine Vielschichtigkeit hatte und da Lady Gaga sich auch als Fluxus-Objekt und als Fluxus-Happening gesehen hat, hatte das auch einen durchaus glaubwürdigen Zusammenhang. Aber das gehört immer dazu und da bleibt den Künstlern selber natürlich der Weg offen, immer wieder sich neu zu erfinden und das muss aber auch ein Teil der Persönlichkeit sein. Denken wir an David Bowie und seine androgyne Erscheinung oder seine Kunstfigur Ziggy Stardust seiner Zeit. Auch das hatte einen entsprechenden Widerhall und war sicher auch ein Teil seiner Persönlichkeit.
In die Radio Wissen, Udo Dahmen, Direktor der Popakademie Mannheim.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Frauen finden tiefe Männerstimmen sexy. Warum? Das haben Forscher der Pennsylvania State University in einem Experiment jetzt genauer untersucht. Sie haben die Stimmen von Frauen und Männern aufgezeichnet und sie dann heterosexuellen Probanden vorgespielt. Dabei kam raus, dunkle Männerstimmen schüchtern andere Männer ein und wirken auf Frauen anziehend. Und das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Laute von Primaten. Die Forscher haben bei Versuchen mit den Tieren festgestellt, dass Männchen tiefe Töne vor allem dazu nutzen, sich gegen das eigene Geschlecht durchzusetzen. Besonders auffällig ist das bei Arten, die polygam leben, also bei denen sich Männchen mit mehreren Weibchen paaren, um ihr Erbgut möglichst weit zu streuen. Von allen untersuchten Arten sind die Stimmhöhenunterschiede aber beim Menschen am größten und daraus ziehen die Forscher Schlüsse auf unsere sexuelle Orientierung. Nämlich, der Mensch ist evolutionsbiologisch offenbar deutlich polygamer orientiert als bisher angenommen. Wo auf der Welt haben die Menschen zum ersten Mal Hunde als Haushunde gehalten? Diese Frage haben US-Forscher im vergangenen Jahr so beantwortet. Die ersten Haushunde wurden vor 15.000 Jahren in Zentralasien gehalten, zwischen der heutigen Mongolei und Nepal. Alles falsch, sagen jetzt chinesische Forscher. Denn für die amerikanische Studie war zwar das Erbgut von wilden und zahmen Hunden aus aller Welt untersucht worden, allerdings nicht welches aus Südchina. Und genau dort, sagen die Forscher der südchinesischen Kunming-Uni, wurden Hunde zuallererst als Haustiere gehalten, und zwar schon vor 33.000 Jahren, also immerhin 18.000 Jahre früher als in der US-Studie behauptet. Die chinesischen Forscher sagen, dass das Erbgut von Hunderassen aus Südchina eine viel größere Vielfalt aufweist als das von Haushunden woanders. Und deshalb gehen sie davon aus, dass die Tiere dort zuerst gehalten wurden. Wie genau sich der Wolf zum Hund entwickelt hat und wie Menschen angefangen haben, ihn zu zähmen, weiß man allerdings immer noch nicht. Wie eine Grippeimpfung wirkt, ist offenbar davon abhängig, zu welcher Tageszeit gepiekst wird. Eine Studie, die in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht wurde, sagt, dass Impfungen morgens eine bessere Wirkung entfalten als nachmittags. Ein Grund könnte sein, dass das Immunsystem morgens fitter ist und deshalb besser auf die Impfung anspricht. Die Forscher haben das in einer Testreihe mit knapp 300 Testpersonen rausgefunden. Denen haben sie eine Grippeimpfung gegen drei verschiedene Virenstämmen verabreicht, und zwar einer Gruppe am Vormittag und einer Gruppe am Nachmittag. Bei zwei Virenstämmen hat sich dann gezeigt, dass die am Morgen Geimpften mehr Antikörper entwickelt haben als die, die am Nachmittag geimpft worden waren. Beim dritten Virenstamm gab es keine Unterschiede. An dem Test haben nur ältere Menschen über 65 Jahren teilgenommen. Die sprechen im Allgemeinen schlechter auf Grippeimpfungen an.
D-Radio Wissen.
Lasst uns über Umwelt reden. Elektroautos, von denen es viel zu wenige gibt, oder Plastiktüten, die nur langsam aus der Öffentlichkeit verschwinden, steigende Passagierzahlen im Flugverkehr. Man hat nicht wirklich den Eindruck, dass wir uns komplett um die Umwelt kümmern, angesichts all der Verschmutzung und angesichts des Klimawandels. Da verwundert eine Studie, in der steht, die meisten Deutschen haben eine innige Beziehung zur Natur, wollen Naturschutz, eine grüne Landwirtschaft. Pascal Fischer, was ist das für eine Studie?
Die kommt vom Bundesumweltministerium. Das checkt regelmäßig unsere Meinung zur Umwelt. Naturbewusstseinsstudie ist das Google-Stichwort zum Nachschauen, wenn ihr Bock habt. Über 2000 Menschen hat man im letzten Sommer befragt und für 94% gehört die Natur zu einem guten Leben dazu. Viele darunter unter den Befragten denken da an Erholung und Glück.
Aber vieles läuft auch schief und das wissen die Bürger ja wohl auch, oder?
Klar, 83% glauben, dass die Menschen zu sorglos mit der Natur umgehen. Und fragt man nach konkretem Engagement, dann bröckelt's halt auch so ein bisschen. Ne? Mehr als 9 von 10 meinen, der Mensch muss die Natur schützen, aber persönlich verantwortlich fühlen sich nur noch 7 von 10.
Kann man das genauer sagen, wer sich da wie verantwortlich fühlt?
Ja, und da müssen die Hörer jetzt mal draußen ganz stark sein. Die Älteren sind umweltbewusster. Mhm. Eine enge Beziehung zur Natur haben die nämlich. Über 70% der unter 30-Jährigen sagen das von sich, aber über 90% der über 65-Jährigen. Die Alten sind öfter in der Natur und fühlen sich auch verantwortlicher.
Das heißt, müssen wir uns jetzt irgendwie schuldig fühlen?
Naja, ich gebe mal so ein bisschen Entwarnung. Bei Windrädern in der Landschaft zum Beispiel, da sind die Jungen wiederum toleranter. Die stimmen den Masten auf dem Feld eher zu als die Alten.
Ja, wahrscheinlich, weil es uns eher in die Städte zieht, zur Ausbildung und zum Studieren. Dann sehen wir die Windräder nicht.
Ja, kann sein. Zumindest gibt es da Unterschiede bei Stadt- und Landbewohnern. Je kleiner das Dorf, kann man so sagen, desto blöder finden die die Windanlagen. In Dörfern bis 5000 Einwohnern sind das nur unterdurchschnittliche 13%. Klar, verstellt ja da auch eher die Sicht als zum Beispiel im Uni-Wohnheim oder so.
Also große Unterschiede, je nach Alter, nach Wohnregion, je nachdem, wie konkret Engagement anliegt. Ist das denn insgesamt besser geworden?
Ja, die Deutschen sind engagierter. Da gibt es so einige Fragen und dann die Antworten kann man sich schon so angucken. Freunde und Bekannte auf den Schutz der biologischen Vielfalt aufmerksam machen. In der letzten Studie sagten da noch 2/3, ja, mache ich. Jetzt sind das schon 78%. Die Deutschen werden also wirklich immer umweltbewusster.
Und vor Bewusstsein kommt Bescheidwissen. Welche Rolle spielt Bildung?
Ja, je gebildeter, desto engagierter. Insbesondere in einem Milieu, das der sogenannten Expeditiven, das sind die jungen Trendsetter, man könnte auch sagen, die Radiowissenhörer.
Okay, und was machen wir jetzt?
Ja, da ist vieles denkbar, ne? Sich in Urban Gardening-Projekten engagieren, die gibt es in Köln, Berlin, München oder Hamburg. Sogar einen Acker kann man mieten oder auf den fremden Acker Samenbomben regnen lassen mit einem Quadrocopter. Anweisungen und Links haben wir bei uns auf der Netzseite zusammengestellt.
Dankeschön, Pascal.
Jo, schönen Abend.
Schönen an alle. Abend. Das war die Radiowissen-Redaktionskonferenz am Mittwoch. Am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de. D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.